Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Herzlich willkommen zur 233. Ausgabe des Payment & Banking Fintech Podcasts. Heute ein, wie ich finde, super interessantes Thema, wo wir auch einen Gast zu haben. Komme ich gleich nochmal zu. Mit mir hier ist heute Kilian. Hallo Kilian.
Grüß dich, André.
Kilian aus München, ich aus Hamburg und wir haben dabei heute den Sven Schmidt. Hallo Sven.
Moin.
Sven, der ein oder andere wird dich kennen, nicht aus unseren Podcasts, aber wir wissen ja auch aus den Statistiken, dass unsere Hörer auch andere Podcasts hören, unter anderem den Deutsche Startups Podcast und den OMR Podcast, wo du beim Deutsche Startup Podcast Dauergast bist oder Mithost, bist du Co-Host, glaube ich, ne? Mit dem Alex Hüsing. Und bei Philipp beim OMR bist du ja auch häufiger Gast. Vielleicht kannst du ganz kurz was zu dir sagen, bevor wir dann gleich nochmal kurz die Sponsoren vorstellen.
Ja, mein Name ist Sven Schmidt. Ich bin sozusagen im Hauptberuf Geschäftsführer von maschinensucher.de. Bin dort für den Bereich Marketing verantwortlich. Maschinensucher.de ist das, was jetzt ImmoScout24 für Immobilienmakler ist. Das ist maschinensucher.de für Händler von Gebrauchtmaschinen. Also letztendlich ein B2B-Classifieds-Modell. Und Maschinensucher sitzt in Essen. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, als Hobby mache ich sozusagen einen Podcast. Und da gibt es halt den wöchentlichen Podcast, den ich zusammen mit dem Alexander Hüsing mache. Der heißt TS Insider und beschäftigt sich immer mit Finanzierungsrunden, Geschäftsmodellen und handelnden Personen der deutschen Tech-Szene. Und dann bin ich Stammgast im OMR-Podcast vom Philipp Westermeier, der in der Zwischenzeit sehr breit aufgestellt ist. Und da bin ich im Jahr so 7 bis 8 Mal und rede da mit dem Philipp auch jeweils über verschiedene Themen. Der OMR-Podcast sozusagen war mein erster Berührungspunkt mit Podcast und seit einem guten Jahr mache ich jetzt mit dem Alexander Hüsing den DS-Podcast.
Ich muss sagen, die Podcasts mit dir, egal wo du da drin bist, höre ich immer sehr gerne. Und ich weiß nicht, Kilian, ob du auch schon mal das Vergnügen hattest, den einen oder anderen Podcast zu hören, aber es macht immer großen Spaß, weil du auch kein Blatt vor den Mund nimmst, egal worum es geht.
Ja, ich glaube, für mich sind halt die Podcasts halt tatsächlich Hobby. Ja, der DS-Podcast, der sozusagen nötigt mich im gewissen Sinne, mich weiterhin mit Startups, Geschäftsmodellen zu beschäftigen. Ich war ja vorher insgesamt auch 6,5 Jahre in der VC-Branche, unter anderem 4,5 Jahre Venture-Partner bei Excel in London. Aber in der Zwischenzeit ist halt das Schöne, ich mache halt Maschinensucher, was sozusagen relativ in einem Paralleluniversum zu der Berliner Tech-Szene existiert. Ja, da gibt es sozusagen neben dem Gründer und mir keine Gesellschafter, also auch keine Investoren. Und es ist natürlich auch ein Nischenmodell. Und das gibt mir halt die Freiheit, auch einfach mal meine Meinung kundzutun. Und da jetzt ich mit dem Podcast auch jetzt sozusagen nicht versuche, irgendeine Storyline zu verkaufen, sondern für mich ist das ein Hobby, wo ich journalistisch tätig werde. Mhm. Da denke ich mir, das erlaubt mir dann halt auch mal, klare Meinungen zu vertreten.
Absolut. Bevor wir gleich reingehen, Kilian, ich weiß nicht, ob du gerade noch Luft geholt hast.
Ich komme schon noch.
Alles klar. Bevor wir reingehen in das Thema und euch auch ganz kurz sagen, worüber wir eigentlich reden wollen mit Sven, außer bei maschinensucher.de. Kurzen Dank an unsere Sponsoren, die wir jetzt auch schon seit einiger Zeit dabei haben. Die Kollegen von Mastercard, die Kollegen von smartsteuer.de/fintech. Die halt auch gerne mit euch Partnern, also mit euch Hörern und den Kollegen von FinCompare, die sich in ihrem Spot kurz selber vorstellen.
Grüezi, mein Name ist Stefan Frey und ich bin Firmenkundenberater bei FinCompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. FinCompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen, www.fincompare.de.
Sven, wir sind hier nicht, um über Maschinensucher zu sprechen. Was bestimmt irgendwie auch mal ganz spannend wäre, darüber nachzudenken, wie es bei euch im Checkout, im Payment und sowas aussieht. Aber das ist eigentlich nicht der Grund, sondern der eine oder andere wird mitbekommen haben, dass wir in den letzten Wochen immer wieder mal auch versucht haben, etwas über Neufund rauszubekommen, rauszuhören und möglicherweise auch mal ein paar Statements dazu zu hören. Und wir waren selber ein bisschen überrascht, als wir auf das Thema geguckt haben, nachdem, ich glaube, FinForward, also auch aus dem OMR-Umfeld, vor knapp 2 Wochen dazu einen Artikel geschrieben hat, dass da niemand irgendwie darüber berichtet hat und dass da irgendwie relativ Schweigen war, mit deiner Ausnahme. Und ich glaube, du hast in den letzten 10, 14 Tagen in 2 Podcasts, sowohl bei Philipp einmal, ich glaube beim Ruhr Summit war es, wenn ich mich recht entsinne, und einmal im DS Startup darüber gesprochen und auch schon mal davor, glaube ich, darüber gesprochen. Und das war für uns der Anlass zu sagen, hey, wir wollen das Thema Neufund mal verstehen, wir wollen das mal einordnen. Haben wir bisher noch nie gemacht. Wir haben oft Krypto-Themen schon hier gehabt. Wir haben Bitcoin-Themen hier gehabt. Deshalb halt auch Kilian als Co-Host hier, weil er sich in dem Thema sehr gut auskennt. Und wollten das zum Anlass nehmen, einfach mal mit dir über das Thema zu sprechen, weil du, so jedenfalls mein Eindruck, schon dich sehr, sehr tief mit dem Thema beschäftigt hast und durchaus auch eine Meinung dazu hast. Und das war so der Hintergrund, darüber mal zu sprechen. Und also wie gesagt, maschinensucher.de heute nicht, sondern heute das Thema Neufund. Wie sollen wir einsteigen? Sollen wir vielleicht mal kurz versuchen, das einzuordnen, was Neufund ist? Willst du das vielleicht tun? Oder Kilian, willst du das tun? Wie ist es euch am liebsten? Was ist das Thema Neufund?
Also ich würde auch mit allgemein anfangen, erstmal mit den Themen drumherum, bevor wir ins Konkrete gehen. Aber gerne an Sven übergeben, das können wir uns da so ein bisschen zuspielen.
Ja, ich glaube, generell glaube ich, muss man die Begrifflichkeiten, die werden in der Presse oftmals meines Erachtens nicht sauber definiert, muss man die mal adressieren. Es gibt ja den gesamten Begriff Crowdfunding und der wird gerne auch für Neufund genommen. Und letztendlich ist es meines Erachtens zu differenzieren in 3 verschiedene Begrifflichkeiten. Das ist Crowdfunding zum einen. Das ist meines Erachtens eher das Kickstarter-Modell oder auch in den USA. Der zweite Anbieter ist, glaube ich, Indiegogo, wo halt Nutzer mit einer sehr frühen Bestellung helfen, die Entwicklung eines Produktes zu finanzieren und dafür meistens einen günstigeren Preis bekommen und vielleicht noch andere Produktvorteile. Das Modell ist eine Möglichkeit, wie gesagt, für Anbieter Nachfrage nach Produkten zu testen, ist eine Möglichkeit, R&D zu finanzieren und ist auch eine Möglichkeit, PR zu machen. Auch in dem Modell gibt es ja in der Zwischenzeit, es wird ja auch öffentlich adressiert, die Probleme, dass es dann teilweise von Seiten der Plattformen die Angebote nicht ausreichend geprüft werden. Und dann im Fall von Kickstarter sind ja auch schon mehrere Projekte, wo Nutzer Millionen eingezahlt haben, die haben dann nie Früchte getragen. Der zweite Bereich ist dann der Bereich des Crowd-Investings. Dort investiert sozusagen die Masse, wenn wir die Crowd so nennen wollen, in eine Firma. Also letztendlich kann man sagen, Crowd-Investing, das ist so ein bisschen wie, sagen wir mal, selbst VC spielen. Ja? Also meistens bezieht sich das Crowd-Investing auf eine frühe Phase einer Firma. Meistens Firmen, die letztendlich noch negativen Cashflow haben. So wird es zumindest aktuell gelebt. Und das dritte ist Crowdlending. Dort gibt die Crowd sozusagen ein Darlehen, also Fremdkapital an sozusagen die Firma. Letztendlich vergibt die Firma eine Anleihe, die dann gezeichnet wird. Ich habe eben schon durchklingen lassen, was ich am Crowdfunding sozusagen problematisch finde, aber sicherlich ist das ein Bereich, das ist zumindest irgendwie ein Konzept, was ich ganz gut nachvollziehen kann und auch die Sinnhaftigkeit sehe.
Also ich habe so ein Beispiel, zum Beispiel so Fahrradtaschen mal irgendwann gekauft, was ist so wasserdichte, ganz, ganz dünne, funktionierte einwandfrei. Aber ich kenne natürlich auch die Beispiele davon, dass irgendwas so gar nicht angekommen ist, was man irgendwie mal so mit, keine Ahnung, $100 oder sowas versucht hat zu unterstützen. Ne? Das ist, ja, glaube ich, so das Thema.
Ich glaube, es gibt halt im Endeffekt da zwei Kategorien, wo es problematisch ist. Das eine ist halt die Kollegen, sage ich mal, die höflich in der Grauzone agieren, die halt auf solchen Plattformen relevante Beträge einsammeln und das dann de facto nutzen, um sich hohe Gehälter zu zahlen und luxuriöse Geschäftsreisen. Das ist für die Unterstützer problematisch. Und die zweite Rubrik ist es halt, wo halt Produkte vorgestellt werden, die sehr, sehr attraktiv aussehen, die dann aber meistens entweder gar nicht machbar sind oder halt mit dem aufgenommenen Kapital nicht zu realisieren sind. Mhm. Und letztendlich glauben mir die Plattformen immer, dass alleine die Nachfrage würde zur positiven Selektion führen. Und das ist meines Erachtens nicht der Fall, weil ja niemand auch beim Crowdfunding dagegen wetten kann. Das heißt, ich sag mal so, wenn man 1 Million Leute adressiert, ja, und man findet 10.000 Leute, die einem jeweils 100 Euro geben, also und 10.000 Leute von 1 Million, das ist ja nur 1%. Das heißt, um sozusagen da in der Grauzone zu agieren, muss man halt nur 1% der Leute überzeugen, mit einem gut gemachten Video und vielleicht einer gekonnten Darstellung. Und das finde ich in der Summe dann auch schon problematisch und würde mir da eigentlich wünschen, dass die Plattformen auch da Due Diligence machen würden. Mhm. Crowdlending hingegen halte ich noch für viel problematischer. Das habe ich ja auch schon mal in Bezug gesagt. Wir haben ja Crowdlending im Sinne wie so Anleihen. Es gibt ja auch solche Plattformen wie Exporo, wo letztendlich die Crowd eine Art Mezzaninfinanzierung gibt. Das heißt, die Bank gibt das FK, was letztendlich ganz vorne steht. Der Bauunternehmer gibt EK, was ganz hinten steht. Und die Crowd gibt Fremdkapital, was zwischen dem Fremdkapital der Bank und dem Eigenkapital von Bauunternehmer steht. Also sozusagen eine Mezzaninfinanzierung. Ich glaube, eine Mezzaninfinanzierung ist schon für professionelle Anleger sehr schwer zu beurteilen, was das Risiko ist und was der Zinssatz ist, der für das Risiko angemessen ist. Mhm. Und ich bin überhaupt nicht überzeugt, dass die Crowd das beurteilen kann. Mhm. Da investieren Leute teilweise 3.000, 4.000 Euro und die beschäftigen sich damit ja auch gar nicht. Das heißt, es gibt ja oftmals diese Aussagen, ja, aber die Weisheit der Masse. Das mag halt irgendwie zutreffend sein, wenn man schätzen muss, wie viel 1-Cent-Stücke passen irgendwie in ein Glas. Aber ich glaube nicht, dass es zutreffend ist, um gute Investitionsentscheidungen zu treffen. Und dementsprechend sage ich da immer so ganz platt, wenn die Hausbank der Firma kein Darlehen geben will, wenn keine Venture-Debt-Firma ein Darlehen geben will, wenn niemand der Firma mehr ein Darlehen geben will, dann wird die Crowd gefragt. Das heißt, das ist ja die Problematik der sogenannten adversen Selektion, wo die Crowd nur zum Zuge kommt, wenn alle anderen Nein gesagt haben. Und das ist ja immer problematisch, egal was man macht im Leben, wenn man die Nummer 53 ist, die gefragt wird und vor einem 52 abgesagt haben, dann muss man A, mehr wissen als die 52 vorher und man muss eigentlich auch verstehen, warum die 52 vorher aus falschen Gründen abgesagt haben. Beides ist sehr, sehr vermessen und also dementsprechend bin ich da auch beim Crowdlending sehr skeptisch. Das ist aber eigentlich nur zu der Begrifflichkeit, was es da für verschiedene Plattformen gibt. Und wir sprechen ja heute, du hast der Neufund adressiert, primär über das Crowdinvesting, wo halt die Masse in sozusagen eine Firma investiert, in das Eigenkapital und davon dann im besten Falle profitieren kann.
Ich finde es einen ganz guten, also man kann sich's ganz gut merken, indem man sagt, Crowdfunding geht zum Kauf, Investing primär IK, Lending primär FK in dem Sinne, sodass man es wenigstens ungefähr einordnen kann. Ich glaube, auch die Differenzierung fällt der Masse schon schwierig. Die Unterscheidung zwischen diesen drei Elementen ist so ein bisschen meine Erfahrung.
Absolut, das merkt man ja schon, wenn in den allgemeinen Medien, die es jetzt keine Fachmedien wie ihr seid, ihr seid ja jetzt genauso wie der DS-Podcast, ist ja auch Payment und Banking letztendlich ein sehr spitzer Anbieter von Inhalten mit einer Expertenzielgruppe. Aber wenn man halt darüber hinausgeht und man liest halt sozusagen in der normalen Zeitung über diese Themen, dann werden diese Begrifflichkeiten sehr stark vermischt genutzt. Und wenn der Wirtschaftsredakteur das schon nicht auseinanderhalten kann, dann bin ich sehr skeptisch, warum das letztendlich die Masse dazu in der Lage sein sollte. Deshalb bin ich auch jemand, der immer gesagt hat, solche Produkte, also gerade Crowdinvesting und Crowdlending, also Anlageprodukte, ja, müssen reguliert sein, um den Kleinanleger zu schützen.
Darauf wollte ich gerade hinaus, Sven. Also eigentlich ist das seit 2015, glaube ich, gibt es das Kleinanlegerschutzgesetz. Eigentlich fallen doch beide da rein, ne? Also beide Anlageformen, über die wir gerade gesprochen haben. Hast du das Gefühl, dass momentan dieses Kleinanlegerschutzgesetz nicht weit genug geht? Oder ist das Kleinanlegerschutzgesetz möglicherweise an manchen Stellen mit Lücken versehen? Oder sind wir hier in diesem typischen Thema, was wir im Payment auch teilweise kennen, dass sich mal wieder Europa nicht einig ist? Oder alles zusammen?
Ich muss jetzt fairerweise sagen, dass ich mich jetzt mit dem Gesetz nicht gut genug auskenne, um zu beurteilen. Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Das Gesetz ist per se nicht ausreichend oder aber das Gesetz wird nicht ausreichend gelebt. Mhm. Ja, okay. Aber wenn ich mir angucke, es gibt dieses berühmte Beispiel im Bereich Crowdlending.
Hallo meine Lieben, ich muss mal ganz kurz reingehen. Ich habe hier gerade auf Pause gedrückt. Ungeschnitten geht es gleich weiter, aber jetzt mit einem kleinen Kommentar, denn im Folgenden haben die Kollegen im Eifer des Gefechts Capilendo mit Companisto verwechselt. Sorry dafür, denn die von Flörke Finanzierung, über die gleich gesprochen wird, fand statt bei Capilendo, nicht bei Companisto, also von Flörke Finanzierung bei Capilendo, nicht bei Companisto, obwohl jetzt gleich darüber gesprochen wird. Insofern tut es leid, hier die Korrektur und jetzt geht's weiter. Tschüss.
Wo die Crowd über Companisto in von Flörke investiert hat, von Flörke ein Investment von Frank Thelen aus der Höhle der Löwen, ein vertikal integrierter E-Commerce-Anbieter im Bereich Initial Männer-Accessoires, der dann über Companisto ein relevantes Darlehen aufgenommen hat. Und da ist ja ex post festgestellt worden, dass die Zahlen, mit denen von Flörke auf Companisto geworben hat, nicht den Fakten entsprochen haben.
Also das heißt sozusagen, eigentlich ist das Gesetz da, das Gesetz ist sozusagen auch möglicherweise ausreichend, aber teilweise sind die Plattformen möglicherweise zu schnell dabei und es wird möglicherweise nicht vorher geprüft und dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, bevor überhaupt das Gesetz sozusagen wirklich so richtig die Schärfe oder bevor das Gesetz sozusagen genutzt werden könnte. Ja? Also das ist sozusagen das, was uns dann teilweise passiert ist und Anlegern passiert ist.
Ja, ich glaube, es ist halt immer eine Frage der Anreizsysteme. Wenn du also eine Plattform baust wie Companisto, dann hast du zwar langfristig das Anreizsystem, dass du erfolgreiche Investments vermittelst, weil du dann ja, das baut deine Reputation auf, bessere Reputation, mehr Anleger, mehr Anbieter und so weiter und so fort. Aber kurzfristig brauchst du halt überhaupt Deals auf der Plattform, um Einnahmen zu erzielen. Und scheinbar hat dieses Anreizsystem da überwogen, denn nach meinem Verständnis hat Companisto keinerlei Prüfung gemacht, ob die Aussagen auf der Plattform zutreffend sind. Mhm. Und gab scheinbar auch keine geprüften Jahresabschlüsse oder ähnliches, also von einem WP geprüft. Und das ist natürlich meines Erachtens extrem problematisch. Und zum Schluss ist dann immer die Situation, Komponisto sagt, mein Name ist Hase, ich weiß von gar nichts. Die Firma ist dann, wie jetzt von Flörke, insolvent. Da gibt es nichts mehr zu holen. Und auf einmal gibt es auch ex post kein Anreizsystem mehr für einen geschädigten Anleger, eigentlich dagegen vorzugehen. Ja, weil wenn ich dann irgendwo 200.000 Euro investiert habe und eigentlich müsste ich sozusagen jetzt gucken, wer ist dafür verantwortlich, aber es lohnt sich halt nicht, sozusagen die Transaktionskosten auf mich zu nehmen, wenn ich nur 2.000 bis 3.000 Euro investiert habe und auch nicht ganz klar ist, ob ich jemals von irgendjemandem wieder Geld zurückbekommen kann.
Weil du möglicherweise auch ganz hinten in der Rangfolge stehst oder was auch immer, ne? Durch die ganzen Konstrukte. Die
ja, ist ja genauso wie bei Kickstarter. Ne? Ich sag mal so, letztendlich Crowdfunding, das kann ich ja, wenn ich jetzt bösartig bin und mir gelingt es durch gutes Marketing von irgendwie 500.000 Leuten jeweils $20 einzusammeln, dann habe ich halt, ja, im schlimmsten Fall habe ich da 10 Millionen Dollar mitgehen lassen, aber alle Geschädigten haben halt maximal jeweils $20 verloren. Mhm. Das heißt, keiner der Geschädigten hat einen monetären Anreiz, das aufzulösen. Mhm. Und dann gibt es da Situationen, ja, wo der Anglizismus wahrscheinlich wäre, ja, getting away with murder. und das kommt ja alles zusammen. Und deshalb sage ich halt, da braucht es halt einen sehr ausgeprägten Kleinanlegerschutz. Mhm. Und da braucht es auch klare Vorschriften für die Plattformen. Und das heißt halt für mich, Plattformen, die solche Produkte anbieten, müssen entweder, sage ich mal, in fett kursiv unterstrichen und leuchtend sagen, es gibt keinen geprüften Jahresabschluss, wir können die Zahlen nicht garantieren, die Bewertung und die Verzinsung, warum, wieso, weshalb, mein Name ist Hase, wir sind von nichts. Das heißt, entweder muss man dem Anleger transparent machen, dass da nichts geprüft ist, oder aber die Plattform muss dafür haften.
Mhm. Genau, weil es ist ja nicht so, dass diese Sachen nicht lösbar wären. Ja? Also das könnte man ja alles tun. Das ist ja wahrscheinlich entweder eine Mischung aus, wenn ich soweit in Vorleistung gehe und Jahresabschlüsse prüfe oder was auch immer mache, dann rentiert sich vermutlich der ganze Deal für die Plattform nicht mehr, wäre mal eine Annahme.
Korrekt.
Andere Annahme wäre auch, vielleicht ist eine gewisse, in Anführungsstrichen, Naivität im Spiel zu sagen, das geht schon so irgendwie und vermutlich ist es irgendeine Kombination.
Ich glaube im Leben, das ist ja, glaube ich, Behavioral Finance sagt ja ganz klar, getrieben, Fehler immer getrieben von Gier und Angst. Ja, und in dem Fall wahrscheinlich die Angst davor, die Umsatzziele nicht zu erreichen und die Gier, den Umsatz mitzunehmen. Aber klar, wir reden ja hier, es gibt ja schon einen guten Grund, warum es, ja, sogar die Mittelstandsanleihen, die es vor ein paar Jahren gab, waren für die Anleger nicht erfolgreich. Weil auch wenn ich so eine 30 Millionen Anleihe als sozusagen emittierende Bank ausgebe und sogar wenn ich darauf irgendwie, keine Ahnung, 4-5% habe, das ist relativ viel Arbeit für relativ wenig Geld. Das hört sich vielleicht für viele Hörer arrogant an, aber letztendlich gucken halt ja die Investmentbanken auch, wohin sie ihre Ressourcen allokieren und letztendlich ist alles getrieben, wie kann ich halt hohe Volumina erzielen. Und wenn man jetzt Crowdlending macht und man nimmt irgendwie 1-2 Millionen aus, ja, da kann, wenn man das richtig macht, sind die Transaktionskosten relevant höher als der Umsatz, den man daraus erzielt. Mhm. Das heißt, diesen Markt gibt es aus einem guten Grund nicht. So, das ist ja genauso, wie es letztendlich keinen transparenten Markt geben kann, der mit, ja, ich sag mal, auf dem die Pommesbude um die Ecke gehandelt wird. Weil letztendlich ist jede M&A-Transaktion, ja, die bedarf guter Anwälte, guter Wirtschaftsprüfer, eines guten Corporate Finance-Beraters. Und das führt dann halt zu Transaktionskosten, die wahrscheinlich am unteren Ende bei 400.000 bis 500.000 Euro liegen. Und das frisst die Pommesbude um die Ecke auf. So. Und die Logik, die gilt ja für alles. Und das führt ja doch dazu, dass meines Erachtens man sagen sollte, alle Leute, die sozusagen in so einem Bereich investieren, ja, das sollten halt professionelle Anleger sein, die da eigenes Verständnis mitbringen und denen diese Herausforderungen transparent sind. Und Ja, ich sage ja immer so ein bisschen provokant, ja, wenn ich irgendwie Crowd-Investing oder Crowd-Lending shorten könnte, ja, dann bräuchte ich auch gar keinen operativen Job mehr. Dann würde es mir sehr gut gehen, ja.
Nehmen wir da ganz im Ernst, wenn man so ein bisschen zurückguckt, das war ja mal ein Hype, das ganze Thema Crowdlending, Crowdinvesting, auf einer anderen Art und Weise, so vor 3, 4, 5 Jahren und viele dieser Modelle, wo die ganz normale Startups ja irgendwie da drin waren, haben ja nicht wirklich funktioniert, ne? Also Companisten,
ja, und ein paar andere. Also Seednetch, Companambus, genau. Bergfürst und so weiter. Ganz klar, ich war ja in der Zeit auch bei Excel. Und bei Excel siehst du Themen ja, aufgrund der Marke haben die ja Zugang zu allen spannenden Firmen.
Der Dealflow war da, ne?
Der Dealflow war da und, keine Ahnung, mit Index zusammenführend in Europa. Mhm. Das heißt, kann man sich für die Hörer so vorstellen, wenn man irgendwie, ja, sag ich mal, du siehst aus wie George Clooney, du bist George Clooney und du läufst in so einen Club rein, dann hast du wahrscheinlich sozusagen auch eine ganz gute Auswahl. So. Und so ist das, wenn du Index oder Excel bist. Und dann habe ich ein Thema gesehen, was dann für Excel ein klares Nein war. Und haben mich noch immer irgendwie andere VCs dazu angerufen. Haben gesagt, wie siehst du das? Dann haben die auch alle abgesagt. Und nach so 9 Monaten waren die Themen dann teilweise auf diesen Plattformen. Also das beste Beispiel dafür, für adverse Selektion. Mhm. Da haben vorher die Wissenden haben gesagt, nein, 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 nein. Und dann wurde es halt verpackt für die Unwissenden.
Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich ein paar Dinge, die wahrscheinlich funktioniert haben können, weil es möglicherweise dann auch vielleicht ein bisschen zufällig war oder das Team sich verändert hat oder was auch immer. Und manchmal haben solche Sachen ja möglicherweise auch was Gutes. Aber wenn man das systematisch anguckt, bin ich völlig bei dir, dann ist es in der Regel wirklich das, was anderswo kein Geld gefunden hat und daher halt auch aus guten Gründen kein Geld gefunden hat.
Ja, also ich glaube, ist natürlich klar, wenn du jetzt irgendwie dir 100 Firmen anguckst, ja, und ich würde halt sagen, diese 100 Firmen sind aus VC-Perspektive, ein VC sagt immer, gibt irgendwie 3 Haufen, gibt den Haufen der Top-Portfolio-Firmen, dann den Haufen der, kann man machen, muss man nicht, und dann gibt es halt den Scheißhaufen. und auch in dem Scheißhaufen sind dann von 100 Firmen 2, 3 wieder erwarten, die erfolgreich werden. Die gleiche Logik gilt auch für Crowdlending und Crowdinvesting. Die Problematik ist es, dass die 2, 3 Diamanten in dem Scheißhaufen die anderen 97 Firmen nicht gegenfinanzieren. Mhm. Also anders ausgedrückt, die Gesamtrendite. Also wenn man sich ein Portfolio bauen würde über alle Crowdinvesting und Crowdlending Firmen, ja, dann ist das negativ. Punkt. Mhm. Deshalb meinte ich ja, wenn ich systematisch shorten könnte.
Ja, verstanden. Ja. Absolut. Sag mal, jetzt haben wir ganz gut eingeordnet, glaube ich, ne? Und wissen, glaube ich, welche verschiedenen Varianten es gibt und was auch ein Stück weit vor allem auch deine Meinung zu dem Thema ist und auch so ein bisschen so eingeordnet, wo das so in dem ganzen, ich sag mal, Finanzierungsumfeld auch aus der VC-Brille, die du ja durchaus mal längere Zeit aufhattest, steht. Wenn wir jetzt mal auf Neufund gucken und das war ja auch der Anlass, uns zusammenzufinden am späten Sonntagabend. Was machen die anders aus deiner Perspektive als andere Crowd-Investing-Anbieter?
Letztendlich differenziert sich Neufund meines Erachtens scheinbar differenziert sich durch 3 Dinge. Punkt Nummer 1, ich sage jetzt sollen, weil es bisher nicht in die Realität umgesetzt, die Anteile sollen von den Firmen sollen danach gehandelt werden. Da gab es schon mal in Deutschland die Firma Bergfürst, die hat mal eine Firma mit dem Namen für Urbanara, vertikaler integrierter E-Commerce für Wohnaccessoires, in Anführungsstrichen da auf die Plattform gebracht und die Anteile waren dann auch handelbar. Das heißt, der erste Differenzierungspunkt, so eine Art Börse bauen, den gibt es schon mal. Da sagt jeder VC immer die Nichthandelbarkeit von Anteilen an sozusagen Frühphasenfirmen. It's a feature, not a bug. Also sprich, die Nichthandelbarkeit ist aus VC-Perspektive eher was Gutes als was Schlechtes.
Vielleicht ganz kurz für die Hörer, die das Thema VC nicht ganz so gut kennen, bedeutet, normalerweise gehen VCs in eine Firma rein, bekommen 10%, 15%, 20% Anteile an einem Unternehmen und die gehören dem VC dann. Dann gibt es eine nächste Finanzierungsrunde, man verwässert oder man geht mit, aber man handelt diese Anteile eigentlich nicht wirklich. Ne? Höchstens Bei einem Exit oder bei einem Secondary.
Korrekt, aber werden jetzt sozusagen VC-Anteile nur in Ausnahme oder Anteile in Firmen, wo ein VC drin ist, werden sozusagen vor einem etwaigen Börsengang eigentlich nicht gehandelt.
Mhm, genau, ja. So. Und hier soll es genau andersrum gemacht werden und eigentlich sagen alle so, ich brauche Stabilität, ne? Und das hast du damit auf jeden Fall nicht, wenn ich es richtig verstehe.
Korrekt, also Firmen in der Frühphase unterliegen immer einer Varianz. Und zwar einer sehr großen Varianz. Das ist auch kein Wunder. Also letztendlich kann man die Quartalsergebnisse einer Telekom gegeben die Größe viel, viel besser vorhersagen, als letztendlich, wenn man sozusagen nur eine Pommesbude in Düsseldorf an der Ecke hat. Denn da müssen ja nur 3 Monate Bauarbeiten sein und das Quartalsergebnis ist am Arsch. Mhm. So. Und das ist natürlich, wenn du groß bist, diversifiziert bist und so weiter. Und dementsprechend ist die Handelbarkeit von Anteilen ist eigentlich nicht gewollt. So. Führt auch zu riesigen Fragen des Insiderhandels. Also, du kannst ja sozusagen, es gibt ja schon viele Gründe, warum Insiderhandel an den meisten Börsenplätzen bestraft wird, weil es halt im Endeffekt zu problematischen Anreizsystemen führt, zu Vertrauensverlusten von Kleinanlegern, ja, und so weiter und so fort. Mhm. Und in Startups kannst du noch viel, viel, also wenn du jetzt Startup-Anteile handelbar machst, da ist ja eigentlich jeder Mitarbeiter in solchen Firmen, kann ja ungefähr beurteilen, wie es läuft. So. Mhm. Und dann hast du definitiv ein Insider-Handel-Problem. Das heißt nicht nur, dass es aus VC-Perspektive ein Feature ist und kein Bug. Die ganzen anderen sozusagen die ungewollten Konsequenzen, ja, die sich daraus entstehen, waren jetzt weder von Bergfürst bedacht, noch davon, auch nicht von Neufund. Und dazu muss man auch sagen, wenn man heute mit einem Investmentbanker spricht, dann sagt er ja, damit du eigentlich Handelbarkeit von Anteilen hast, ja, da muss ja der Wert des sogenannten Free Floats, der muss ja sehr groß sein. Also sprich, keine Ahnung, Firma hat einen Market Cap von 1 Milliarde, der Free Float ist irgendwie 40%, das heißt 400 Millionen Euro sind die Anteile wert, die gehandelt werden können, ja, und da muss man ja immer gucken, wenn man irgendwo investiert, gibt es eigentlich ausreichend Liquidität. Und jetzt macht man für so einen Urbanara, das waren glaube ich damals irgendeine Summe zwischen 10 und 20 Millionen Market Cap und ich glaube irgendwas Bergfürst, 15% hat Bergfürst da gemacht, glaube 3 Millionen oder so. Das heißt, wir reden hier von Anteilen von 3 Millionen. So, da kann man, das ist keine Liquidität. Da kann man weder kaufen noch verkaufen. So, also sprich, neben den ungewollten Konsequenzen von Insiderhandel und so weiter, gibt es auch die Problematik mit der überhaupt nicht ausreichenden Liquidität. Und dann kommen noch die Folgekosten. Ja, Folgekosten heißt, ja, klar kann ich sagen, wir machen immer nur einmal im Jahr ein Reporting mit dem Jahresabschluss und den am besten 6 Monate nach Ende des Jahres. Aber das wiederum erhöht dann natürlich den Insiderhandel nochmal gigantisch mehr. Ja, wenn es immer nur einen Datenpunkt pro Jahr gibt und der Datenpunkt kommt auch noch mit 6 Monaten Verspätung. Also eigentlich gibt ja schon einen Sinn, warum es Quartalsberichterstattung gibt. Ja, auch wenn das in den Allgemeinmedien oft kritisiert wird, dass Firmen dann immer nur in Quartalen denken. Aber diese Quartalsberichterstattung führt dazu, dass Anleger überhaupt eine Transparenz haben und die Transparenz brauchen sie, um überhaupt den Wert ihrer Anteile beurteilen zu können. Und nur daraus entsteht sozusagen ein halbwegs effizienter Börsenkurs. So.
Ich glaube, das kann Kilian ganz gut nachvollziehen mittlerweile bei Wirecard.
Ja, aber was mir bei dem Thema auch auffallen würde, jetzt unabhängig von dem Kurs und so weiter, ist es ja in solchen Frühphasen-Companies ja auch eine massive Distraction vom normalen Geschäft. Das heißt, die Leute beschäftigen sich ja damit. Ja, in der idealen Welt stabile Investoren, die sagen, hier habe ich jetzt 10, 15, was auch immer, wie viel Prozent gekauft, ich habe investiert und jetzt könnt ihr mal 6, 9, 12 Monate arbeiten. Wenn ich so ein hochfungibles Asset da habe, wo jeder anfangen kann, hier hin und her zu handeln, lenkt es ja von dem eigentlichen Thema dieser Company ab, dass die erstmal gucken muss, kriege ich überhaupt was auf die Reihe.
Ja, ja, also lange Rede, die Handelbarkeit von Anteilen, ja, die notwendige Transparenz daraus, dass man ich auch Mitarbeitern die ganze Zeit erzählen muss, wie gut oder wie schlecht läuft das. Jedes Startup, sogar jede Growth-Firma hat Phasen, wo es schwierig ist und wo man eigentlich, um die Stimmung in der Firma hochzuhalten, wo man diese Schwierigkeiten vielleicht nicht mit allen Mitarbeitern teilen möchte, sondern wo man weiterhin Zuversicht ausstrahlen will, was dann eventuell auf Basis der aktuellen Quartalszahlen ja, vielleicht dann eher schon Optimismus bedarf. Und das sind, wie gesagt, die ganzen ungewollten Konsequenzen. Also meines Erachtens ist das irgendwie, ja, vielleicht noch vorne irgendwie so ein bisschen guter Wille gedacht, aber hinten raus, ja, gibt es für mich keinen, gibt ja auch einen Grund, warum es in Deutschland und eigentlich auch in den USA in der Zwischenzeit kaum mehr, ich sag jetzt mal, diese Börsengänge mit extrem niedrigen Marktkapitalisierungen gibt. Und die Logik überträgt sich dann halt ja letztendlich auch auf einen Bergfürst, die das initial versucht haben, oder auf einen Neufund. Denn letztendlich wollen die ja nichts anderes machen als Mini-IPOs. Denn Kapital aufnehmen und dann Handelbarkeit von Anteilen sicherzustellen, ist nichts weiter als ein kleiner IPO. Mhm. Nur, dass sie, ich glaube, bei Neufund haben die gesagt, irgendwie man brauche maximal 3 Seiten, um da bei ihnen ein Mini-IPO zu machen. Oder die nennen das ETO, Equity Token Offering. Und ja, niemand kann auf Basis von 3 Seiten beurteilen, ob die Firma x Euro wert ist. Und nochmals ganz wichtig, da es kein Shorten gibt, gibt es auch keine heilende Funktion. Das heißt, immer, wenn ich Märkte habe, wo die Leute nur long gehen können, ja, das führt nicht zu effizienten Preisen. Auch wenn wir teilweise in Deutschland eine Diskussion haben betreffend des Shortens, ja, also Thema Wirecard, mhm. Ist es so, dass man sicherlich auch immer kontrollieren muss, ob jemand versucht, den Markt zu manipulieren. Aber Marktmanipulation ist unabhängig von long or short. Ich muss als BaFin, ich muss als Börse gucken, dass mein Marktplatz nicht manipuliert wird. Aber generell führen die Leute, die shorten, die schaffen einen Wert, in dem der Markt effizient wird. Ja, weil sie sozusagen auch eine andere Art von Informationen dem Marktplatz zusteuern oder beisteuern.
Also vielleicht ganz kurz oder für diejenigen, die das nicht ganz so verstehen, das Thema Long gehen heißt einfach darauf hoffen, dass diese Firma in der Zukunft erfolgreich ist und genau darauf spekulieren. Und Shorten heißt zu sagen so, wow, das wird möglicherweise nicht ganz so gut gehen. Ich gehe einfach auch auf einen fallenden Aktienkurs, auf einen fallenden Kurs des Unternehmens. Ne?
Ja klar, und das ist ja generell aktuell in Deutschland ist ja diese Shorten sehr verpönt. Ja, und es gibt ja letztendlich vielleicht ein Gedankenspiel für die Hörer. Wir haben ja in der Zwischenzeit die ganzen Indexfonds und dann haben wir noch die ganzen sozusagen, die Computer- oder Algorithmus-getriebenen Hedgefonds. Und in der Sekunde, wo wir keinen echten Research mehr haben, also kein research-getriebenes Kaufen und Verkaufen von Anteilen, ist die Frage, ob die Informationseffizienz oder Markteffizienzthese überhaupt noch Bestand haben kann. So. Und deshalb glaube ich halt, dass auch in dem Zusammenhang nochmal transparent wird, wie wichtig halt die Möglichkeit zu shorten ist. Und hier bei diesen ganzen Modellen, ein bisschen überspitzt gesagt, ja, da braucht es halt nur einen Haufen von Idioten, die irgendwie die drei bunten Seiten Glauben schenken und am besten noch einem YouTube-Video. Und das ist die Herausforderung, aber wie gesagt, die Handelbarkeit von Anteilen, der erste Differenziator von Neufund, wie gesagt, hat Bergfürst auch schon versucht, ja, der macht überhaupt keinen Sinn. Punkt. Wer eine Mini-Börse sein will, sollte sich fragen, warum es halt keine Minis-IPOs mehr gibt in Frankfurt, in London oder auch irgendwie an der Nasdaq. Ja, weil es sich einfach nicht rechnet, die Transaktionskosten zu tragen, die Folgekosten, Quartalsabschlüsse und so weiter und so fort zu tragen und die Kontrolle- und Regulierungskosten, die dann ja auch irgendwie dabei sind, das lohnt sich halt nicht. Und dieses Problem der ökonomischen Anreizsysteme wird auch nicht von Neufund aufgelöst. Ja, ist ganz wichtig. Diese Probleme werden überhaupt nicht in der Neufund-Logik adressiert. So, die wurden auch nicht in der Bergfürst-Logik adressiert.
Nee, ja, die gucken eigentlich alle nur sozusagen auf Transaktionskosten auf einer anderen Ebene. Transaktionskosten sozusagen in der Technik, aber nicht Transaktionskosten, die du, glaube ich, auch damit meinst, nämlich korrekt. Transparenz herzustellen, eine DD, ja, wie du es gerade beschrieben, ja, hast, zu machen, das Ganze rechtlich zu prüfen. Ja. Das sind ja sozusagen andere Arten der Transaktionskosten, die da manchmal möglicherweise, ja, gleiche Vokabel, andere ganz, ganz andere Bedeutung
machen. Korrekt, und viel größer und viel mehr ungewollte Konsequenzen aus dem System von damals Bergfürst und jetzt dem angedachten System von Neufund. Du hast es jetzt ja angesprochen, der zweite differenzierende Punkt von Neufund ist ja die Thematik, dass sie sagen, diese Anteile werden auf der Blockchain gehandelt. Und es ist letztendlich eigentlich nur die Aussage, dass sie hingehen und sagen, dass die technische Umsetzung ihrer Börsenfunktionalität ist eleganter und effizienter als die bestehenden Systeme, die jetzt beispielhaft von der Frankfurter Börse angewandt werden.
Wobei man da schon sagen, die erste Frage stellen muss, also gar elegant interessiert wahrscheinlich gar keinen und effizient muss auch erstmal bewiesen werden in dem Kontext, vermute ich mal.
So, korrekt. Und das Entscheidende ist es, und das habe ich beim Ruhrsummit in Bochum gesagt, ob dem so ist oder nicht, das habe ich gar nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, es ist auch total irrelevant. Denn letztendlich, ich als Kleinanleger, der jetzt irgendwie beispielhaft an der Börse Frankfurt Aktien kauft, der stellt sich ja primär die Frage, ja, ist das eine Firma, in die man investieren kann? Kriege ich darüber Informationen? Gehören mir die Anteile wirklich? Findet da eine Kontrolle statt? Das sind ja meine Anliegen. Mein Anliegen ist ja nicht als Anleger, ist das jetzt auf der Blockchain und ist es jetzt irgendwie noch mal ein bisschen effizienter für den Marktplatz, wenn das auf der Blockchain gehandelt wird?
Aber Sven, ich investiere doch nur noch bei einer Börse, die auf AWS läuft.
Ja, korrekt. Ja, das ist die gleiche Frage.
Genau.
Ob die Börse in der Cloud ist, ja, oder ob die Handelbarkeit von Anteilen auf der Blockchain dargestellt wird, ob die Mitarbeiter sozusagen in Indien sitzen oder Frankfurt. Letztendlich sind das alles noch nicht mal sekundäre Fragen, noch nicht mal tertiäre Fragen. Ich habe ein bisschen provokant gesagt, das ist halt so, wenn ich glaube, als Börse hat ganz andere Erfolgskriterien. Wenn ich auf einmal glaube, wenn ich jetzt mit dem Fußballverein gleichsetze, die Spieler spielen keine Rolle, der Trainer spielt keine Rolle, sondern in welche Richtung der Rasen gemäht ist. Ja, das ist so ungefähr die Analogie, ja, wenn man sagt, zwischen den Erfolgsfaktoren. Nach dem Motto irgendwie, wenn das jetzt mit der Champions League bei Bayern München die Saison nicht klappt, dann mähen die den Rasen einfach an, dass das halt die Rasenhalme dann statt nach Norden, nach Süden zeigen, ja. Ja, ist komplett irrelevant als Erfolgsfaktor. Daher mal zusammengefasst, der erste Punkt bei Neufund, die Handelbarkeit von Anteilen, ja, ist eher ein Eigentor. Die Blockchain nach dem Motto, ja, wenn ich jetzt irgendwie 7000 gelistete Firmen habe und die haben x Milliarden Transaktionen, dann kann ich mit der Blockchain vielleicht meine Operating Cost um, keine Ahnung, 20% senken. Ja, das ist dann vielleicht nett irgendwann für den EBIT von Neufund im best Case. Kurzfristig kann man vielleicht sagen, ja, gibt es dann vielleicht Firmen, die einfach sagen, ich baue als IT-Dienstleister das für die Börse Frankfurt. Ja, ich glaube also auch da, das ist nicht erfolgsausgebend für Neufund, wenn es überhaupt relevant ist. So, und dann kommen wir zum dritten Punkt. Neufund hat letztendlich, wie gesagt, Bergfürst hat ja das Gleiche gemacht, ja, nur halt nicht auf der Blockchain. Und Neufund hat dann gesagt, wir führen noch eine Zweitwährung ein. Und zwar, wir geben einen, das nennt sich neu, wahrscheinlich kann man sagen, ja, so eine Kryptowährung raus.
Die Neumark, glaube ich sogar.
Das, was wir, ja, ich glaube, es hieß ursprünglich Neumark. Ich glaube, es ist auf neu abgekürzt worden, aus, okay, Marketinggründen. Okay. Ich glaube, in der Zwischenzeit, lass mich jetzt hier nicht falsch zitieren, was heute Abend, wir können das mal checken. Ich glaube, dann kann man mal gucken, was die aktuelle Market Cap dieser dieser Neu, das heißt Neu, nicht mehr, hieß früher Neu Markt, jetzt heißt es Neu, ist, glaube ich, die aktuelle Market Cap ist, glaube ich, 3,3 Millionen Euro. Das ist ja jetzt im Rahmen dieser ganzen Tokens jetzt nicht so viel. Und das haben sie gemacht, um aus zwei Gründen, um frühen Investoren einen Anreiz zu geben, in die Firmen zu investieren. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist es, pro Neufund, den ein Investor bekommt, bekommt auch Neufund einen Neu. Also sprich, das Businessmodell von Neufund ist eigentlich, möglichst viele Neu zu emittieren an Investoren, denn die gleiche Anzahl bekommt auch Neufund. Die kann dann Neufund gegen Cash verkaufen und das ist dann sozusagen das Geschäftsmodell von Neufund. Diese Token sozusagen partizipieren am Umsatz, den Neufund da mit diesen Anteilen erzielt. So, und jetzt kommt der Punkt. Letztendlich ist es ja immer schwer, einen Marktplatz zu starten. Und eine Börse ist ja nichts weiter als ein Marktplatz. Ja? Also ohne gute Firmen keine Nachfrage, ohne Nachfrage keine guten Firmen. Also ist immer die Kernfrage, wie schaffe ich es, eine Börse sozusagen Traktion zu verleihen, ja, Rückenwind, dass der Zug aus dem Bahnhof fährt. Und deshalb kann ich generell sagen, ein Anreizsystem zu entwickeln, um sozusagen dieses Henne-Ei-Problem aufzulösen, das ist jetzt per se sinnvoll. Jetzt glaube ich, hier hat Neufund genauso wie im Fall der Handelbarkeit der Anteile meines Erachtens einen großen strategischen Fehler gemacht. Neufund hat sich fokussiert auf die Anleger. Hat also gesagt, die Investoren bekommen diese Tokens. Ich glaube, die Entscheidung haben die ja getroffen, glaube ich, im Jahre 2017. Jetzt sind wir ja schon 2 Jahre später, im Jahre 2019. Die war im Jahre 2017 genauso falsch wie im Jahre 2019. Und warum sage ich falsch? Weil ich sage, in einem Zeitalter des billigen Geldes, ja, der Negativzinsen, ist Kapital kein Engpass. Gute Firmen sind der Engpass. Mhm. Und ich muss ja immer, wenn ich einen Marktplatz aufbaue, mich fragen, wo ist mein Flaschenhals? So. Und der Flaschenhals, wenn ich heutzutage sage, ich baue eine Plattform, um in der Frühphase in Technologiefirmen zu investieren, da ist der Flaschenhals nicht das Kapital. Ja, jeder, der das glaubt, muss irgendwie mal in Berlin-Mitte rumlaufen und einfach nur einen Pitch-Deck bei sich haben. Glaube ich, jeder zweite Passant fragt, darf ich bei Ihnen investieren? So. Ja, nach dem Motto, bevor ich Strafzinsen an meine Bank zahle, werde ich lieber Seed-Investor oder Angel-Investor in Berlin-Mitte. So. Geld ist im Jahre 2019 kein Engpass mehr. Darüber kann man jetzt kontrovers diskutieren, ja, ob da die EZB-Politik richtig oder falsch ist, aber das ist ein Fakt. Und damit ist bei jedem dieser Marktplätze sind die guten Firmen der Engpass. So. Und da ist es ja einfach so, also muss man ja auch an aller Härte sagen, das sieht man ja auch bei Neufund. Also Neufund für die Hörer Ende 2017 und Anfang 2018 wurden da diverse Firmen vorgestellt. Das sah für mich halt schon so aus, adverse Selektion pur. Ja, das waren dann ja auch Firmen, die bereit waren, auf ihre Frühphasenfinanzierung irgendwie Monate zu warten. Also weil ja Neufund noch andere Herausforderungen hatte.
Ich glaube so Brit24 und Swoop und Next Big Thing oder sowas waren das, die gehandelt worden sind, glaube ich.
Korrekt, ja.
Also nicht gehandelt im Sinne von gehandelt, sondern...
Ja, korrekt. Die auf der Liste standen nach dem Motto, bald kommt der ETO. Genau. Und die Firmen standen auch teilweise ein ganzes Jahr lang da drauf für ihre Seed-Finanzierung. Und um es mal ganz klar für die Hörer zu sagen, jedes Startup, was ein Jahr lang braucht, um eine Seed-Finanzierung einzusammeln, hat ein ganz anderes Problem, als ob der Marktplatz das richtig für sie ist. Der hat nämlich ein Cash-Problem. Also wenn du in Q1 sagst, du brauchst jetzt 1 Million und die Million hast du im Q1 des Folgejahres noch nicht auf dem Konto, dann hast du entweder überhaupt kein Cash-Burn, das heißt, du bist irgendwie eine Ein-Mann-Firma im Wohnzimmer, ja, und wenn du eine Ein-Mann-Firma im Wohnzimmer bist, bist du vielleicht nicht das Richtige für die Plattform. Oder aber du hast einen Cash-Burn und dann ist es meistens so, wenn du dann eine lang keine Finanzierung eingesammelt hast, ja, dann gibt es sich meistens eine lang später nicht mehr. Mhm. Also daher, das ist übrigens auch ein Riesenproblem in dem Modell. Denn Firmen, die an die Börse gehen, so einen Börsengang vorzubereiten, einzureichen, ein Roadshow, das dauert ja. Das nimmt man meistens nicht wahr, weil man in der Öffentlichkeit ja immer nur sozusagen das Ende des Prozesses wahrnimmt. Aber für viele stark wachsende Technologiefirmen, die haben ja eigentlich gar nicht die Zeit, sondern die reden halt 3-4 Wochen mit VCs und im besten Falle ist es von Anfang bis Ende sind 3 Monate vergangen. Also von, ich habe mich entschieden, ins Fundraising zu gehen, bis ich habe sozusagen das Geld auf dem Konto, ja, teilweise auch schneller. Und das ist auch immer im Rahmen von solchen Mini-IPOs gar nicht nachbildbar. So. Und deshalb glaube ich halt, per se kann man darüber diskutieren, ja, ist sozusagen so eine Zweitwährung die richtige Lösung, um das Henne- und Ei-Problem bei Marktplätzen zu lösen. Aber sogar, wenn ich die These in den Raum stelle, dass das dafür eine gute Idee ist, ist es auf jeden Fall von Neufund, haben sie sich entschieden, das Anreizsystem sozusagen auf der falschen Seite anzusetzen.
Hm. Vielleicht mal, wir haben jetzt relativ oft über das Thema Mini-IPO geredet, ja, und im Kontext jetzt von sehr frühphasiger Finanzierung. Siehst du denn da einen Markt, sagen wir mal, nicht frühphasige Mini-IPOs, sondern sagen wir mal nur die Hürde von dem, wie es jetzt IPOs gibt, ein Stück weiter runterzunehmen? Ist das dann ein Problem, das gelöst werden könnte, oder ist da der Markt nicht groß genug? Also so klassische Series-C-Finanzierungen, wo es schon Companies gibt, wo die auch schon etwas größer sind und auch schon ein Geschäftsmodell haben, dass man da die Hürde runtersetzt. Ich sage jetzt nicht, dass es was für Neufund ist, aber es ist gegebenenfalls ja was, wo es einen Markt für geben würde.
Also ich glaube, generell wäre es klüger gewesen, von Neufund zu sagen, ich gehe auf Growth-Equity-Runden.
Mhm.
Ich ermögliche die Handelbarkeit von ESOP-Anteilen.
Mhm.
Also sprich nicht nur Primary, auch Secondary.
Mhm.
Aber auch da, und es ist ja ganz lustig, ja, dann spricht man halt mit Leuten, dann sagen aber auch die deutschen Gründer von Unicorns, ja, aber ich möchte aktuell meine Quartalszahlen, will ich eigentlich nicht veröffentlicht wissen, dann sieht meine Konkurrenz genau, was ist meine Marketingquote, dann sieht meine Konkurrenz genau, habe ich in dem Quartal mal irgendwie mehr Marketingdruck erzielt, um die aus dem Markt zu drängen und bin dann defizitär geworden. Ist ja teilweise auch strategisch viel angenehmer, wenn die Konkurrenz nicht weiß, ja, ist das gerade, verdiene ich gerade Geld oder gebe ich gerade Geld aus, um die Konkurrenz sozusagen, um die durch Signaling, indem ich sage, hier, ich kann es mir leisten, ja, um denen halt ihre nächste Finanzierungsrunde kaputt zu machen. Das sind ja alles diese Vorteile, die man als private Firma hat. Und deshalb hatte ich damals im Rahmen, ich hatte ja auch schon letztes Jahr, übrigens Finance Forward heißt der, das
ORM, ja, ja, genau.
Finanzableger, hatte ich ja schon mal einen längeren Artikel geschrieben, den können wir vielleicht auch hier verlinken.
Mhm.
Und in der Recherche dazu hatte ich ja auch mit Growth Equity Investoren und mit Gründern von solchen Firmen gesprochen. Und keiner wollte das. Die haben gesagt, wenn wir soweit sind, machen wir einen IPO. Aber es gibt für uns keinen Grund, sozusagen da noch eine Zwischenform da einzuziehen. So. Und wenn ich ein IPO mache, haben die mir gesagt, dann gehe ich an einen Börsenplatz, der positives Signaling hat. Es gäbe keinen Grund, warum soll ich mit meiner Marke, haben die mir gesagt, ja, mich auf eine andere Marke setzen, die viel, viel schwächer ist als meine. Also anders ausgedrückt, wenn dann mal ein Get Your Guide an die Börse geht, wenn dann mal ein Flixbus an die Börse geht, wenn also sozusagen die deutschen Unicorns an die Börse gehen, warum sollen die dann auf einen Marktplatz setzen, der nicht bewiesen ist? So, ja, das macht halt keinen Sinn. Das ist ja auch, deshalb ist es ja auch so schwer, sozusagen Bestandsbörsen anzugreifen, wenn man nicht selbst sozusagen über gewisse strukturelle Vorteile verfügt. Also ich glaube, es gibt in den USA durchaus Handelsplätze für Anteile, wo dann halt Fonds, Investmentbanken beteiligt sind. Aber die schließen sich halt so zusammen, dass sie einen Großteil des Liquiditätsproblems ja schon mit dem Staat sozusagen gelöst haben. Aber sozusagen aus dem Nichts heraus das zu machen, halte ich halt für extrem schwierig. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, ich habe ja schon gesagt, ich glaube, die falsche Seite, das Anreizsystem von Neufund, die Handelbarkeit macht keinen Sinn. Ich als Neufund hätte eher gesagt, kann ich mit meiner Technologie, mit meiner Plattform, kann ich da Bestandsbörsen helfen, potenziell Transaktionskosten geringer zu machen und damit nochmal ein Segment an Mini-IPOs zu erschließen. Ja, aber zusammen mit den Plattformen. Das alleine zu machen, es ist ein dickes Brett und ich sage jetzt mal so provokant, an dem dicken Brett, da bohrt Neufund jetzt seit über 2 Jahren und das Brett ist immer noch dick.
Sag mal, lass mal ganz kurz vielleicht nochmal so auf Neufund, jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was sie anders machen. Ne? Also sie versuchen, also sie haben die falschen Anreizsysteme geschaffen und haben eine Schattenwährung eingeführt und machen ein paar andere Dinge auch noch anders. Jetzt haben wir gerade eine Situation, dass die BaFin sich zu den Kollegen geäußert hat und nicht das erste Mal, sondern es gibt da durchaus eine Historie, ich glaube aus der Anfangszeit aus 2017, als sie mit dem Fifth Force GmbH da irgendwie auch versucht haben, ein ETO zu machen und die BaFin dann gesagt hat, die Mindeststückelung muss von 500 auf 100.000 angehoben werden. Damit waren die Kleinanleger raus. Das war sozusagen der erste ETO, glaube ich, für Neufund selber, der irgendwie nicht so richtig durch die Tür ging, wie man sich das vorgestellt hat.
Ja, also der Hintergrund ist der, also Neufund wollte zu Anfang, ja, Ende 2017 ist man ja in die Öffentlichkeit gegangen, hat dann diverse Firmen, ich glaube 7 oder 8 vorgestellt, du hast davon ja schon ein paar genannt. Parallel hat man mit der BaFin gesprochen, man hat ja auch, glaube ich, der Frank Thelen, der über Freigeist in Neufund beziehungsweise in die Fifth Force GmbH beziehungsweise gibt es jetzt neue Holding Liechtenstein investiert ist. Der hat ja in der Süddeutschen gesagt, Transparenz reguliert und so weiter. Die BaFin hat dann gesagt, gegeben die Voraussetzungen, die da Neufund schaffen will, bedarf es halt mindestens ein Investment von 100.000 Euro pro Anleger. Mhm. Meines Erachtens mit Abstand die cleverste Herangehensweise. Denn je höher das Investitionsvolumen ist, desto mehr kann ich davon ausgehen, dass A, jemand weiß, was er tut, denn irgendwoher muss das Geld ja kommen. Und B, dass er sich mit dem Investment beschäftigt, denn die meisten Leute, die da Geld haben, wollen das Geld ja auch behalten. Ja, und wenn du jetzt, sagen wir mal, 250.000 Euro investierst und nicht 2.500 Euro, dann bist du auch bereit, dich so ein bisschen einzuarbeiten, ja. Das heißt also, meines Erachtens eine kluge Vorgehensweise der BaFin. So. Dann hat Neufund selbst versucht, also Neufund Fifth Force GmbH, Geld aufzunehmen, hat dann damals mit diversen VCs gesprochen, ja, unter anderem mit Cherry, das ist ein Berliner Fonds, das haben wir damals die General Partners von dem bestätigt, dass ihnen ein Investment in die Fifth Force GmbH angeboten worden ist. Das ist auch mit Atomico gesprochen worden, einem der führenden europäischen Investoren. Und die haben dann alle abgewunken. Das heißt, die wollten da nicht rein investieren. Wenn man mit den meisten VC spricht, auch kein Wunder, weil die sagen ja nicht Handelbarkeit, it's a feature, not a bug. Die sagen zur alten Selektion, die wissen ja genau, wen sie vorher gesehen haben, wer dann auf den Plattformen auftaucht. Und die wissen auch, wie schwer es ist, so einen Marktplatz in die Gänge zu bringen. Und Neufund hatte ja gar nichts. Auf jeden Fall haben die alle abgesagt. Und dann ist das Problem der adversen Selektion, ja, hat dann sozusagen letztendlich hat das Neufund an sich selbst bewiesen. Denn dann hat man sich entschieden, dass die Fifth Force GmbH, die Betreiberin von Neufund, selbst ein ETO auf der Plattform macht. Also für alle Hörer. Vorher haben alle Wissenden gesagt, das wollen wir nicht. Und dann versucht man das Ganze über die Plattform abzubilden. Nur, dass die BaFin gesagt hat, mindestens 100.000 Euro. Und dann hat man, glaube ich, welche Investoren man da gefunden hat. Ja, das weiß ich nicht, aber ich nehme an, dass es Investoren waren, die sozusagen Neufund nahestehen. Die hat man dann gefunden und hat dann, glaube ich, zumindest die Mindesthürde genommen. Aber ich glaube zum Beispiel, bestes Beispiel, wenn man, glaube ich, mehrere Hände voll von Investoren hat, das reicht halt nicht für Handelbarkeit von Anteilen. Ja? Und ich glaube auch bis zum heutigen Tage werden die, wenn ich das richtig sehe, man möge mich da korrigieren, werden, glaube ich, die Anteile an der Fifth Force GmbH selbst oder an Neufund, um das mal ein bisschen plakativer zu sagen, nicht gehandelt. So. Das ist auf jeden Fall die Geschichte. Und dann hatte man sich mit der BaFin nach meinem Verständnis auch keine Einigung erzielen können. Das heißt, die BaFin-Aussage galt weiterhin mindestens 100.000 Euro pro Anleger. Das führt halt dazu, dass man halt weder die Blinden noch die Einäugigen konnten was machen, sondern nur die Sehenden. Und ja, glaube ich, für die Sehenden ist das Modell nicht so attraktiv. Und dann hat man sich entschieden, eine neue Holding zu machen in Liechtenstein und versucht halt jetzt über den Standort Liechtenstein, wo nach meinem Verständnis auch der Herr Eggert, glaube ich, im Hauptort Equity-Partner bei der Berliner Rechtsanwaltskanzlei Lacour. Der ist das CEO von dieser Neufund-Holding in Liechtenstein. Der ist übrigens auch Gesellschafter selbst und meines Erachtens berät er auch Neufund rechtlich und ist, glaube ich, auch mit der Gründerin von Neufund irgendwie gut bekannt. Das heißt, der Mann hat irgendwie
diverse Rollen.
Diverse Rollen. Ich hätte gesagt, mehr Hüte auf, als ich Finger an einer Hand. Und jetzt hat man halt sozusagen, jetzt bietet man gerade wieder eine Firma an unter der Thematik, da steht dran, Liechtenstein Offering. Wahrscheinlich die meisten Leute, die dann auf die Neufund-Webseite gehen, können das gar nicht einschätzen. Also sozusagen nicht von der BaFin abgesegnet, denn das ist ein Deutschland-Offering und das ist es halt nicht. Und Frank Thelen, wie gesagt, über Freigeist in die Firma investiert, also in die Betreiberfirma investiert, hat dann zuerst auf Twitter, später auf LinkedIn über diesen ETO gesprochen. Ja, ob er ihn beworben hat, das müssen dann irgendwann Rechtsanwälte beurteilen. Und daraufhin hat die BaFin gesagt, in der Pressemitteilung, dass hier der Verdacht sozusagen vorliegt, dass sozusagen da etwas angeboten wird ohne Prospekt.
Also man muss sagen, vielleicht ganz kurz, also es geht um ein ETO für Fahrräder, ne? Für Elektrofahrräder aus Kroatien, glaube ich, ne? Grape oder sowas heißen, glaube ich, die Bikes. Und ich habe auch nur so Videos gesehen, in der Tat, wo der erwähnte Frank Thelen irgendwie drauf war. Wo dann klar wurde, okay, da fährt jemand mit dem Fahrrad durch die Gegend und zeigt mir, wie ich über Neufund jetzt Anteile sozusagen daran kaufen kann. Und was ich dann danach gesehen habe, in der Tat, was du gerade beschreibst, dass es dann eine Meldung von der BaFin gab, was ehrlich gesagt relativ selten ist, ne? Also die BaFin macht natürlich relativ häufig irgendwie auch Meldungen, aber Meldungen zu bestimmten Unternehmen, wo sie das Schwert rausholt und sagt, ey, da passiert gerade etwas, was wir nicht wollen, ist in der Form schon relativ, relativ selten.
Ne? Ah, absolut. Und meine BaFin-Quellen sagen mir halt, dass es da echte Verärgerung auf Seiten der BaFin ist, muss man sich auch vorstellen. Ich glaube, dieses Twitter-Video war online und ich glaube, dann am Abend kam die BaFin-Pressemitteilung. Mhm. Das zeigt dir halt, dass die BaFin da, glaube ich, ich glaube, Frank Thelen würde wahrscheinlich sagen, da gab es nur kommunikative Missverständnisse. Ich glaube, aus der BaFin-Perspektive, wenn es das nur wäre, hätte man keine Pressemitteilung rausgegeben. Und auch da, dieses Angebot, ja, da gibt es kaum Informationen zu, womit ein seriöser Anleger beurteilen könnte, A, welche Zukunftsaussichten hat die Firma, B, ist die Bewertung gerechtfertigt? Denn ich glaube, die Pre-Money-Bewertung, ich glaube 45 Millionen Euro. Und da muss man ganz klar sagen, auch das unterscheidet dann die Logik. Das ist ja letztendlich, wer legt eigentlich die Bewertung bei Neufund fest? Also wenn ich an die Börse gehe für die Hörer, gibt es meistens eine sogenannte Bookbuilding-Spanne. Dann gibt es eine sogenannte Roadshow, wo mit institutionellen Anlegern gesprochen wird, die sagen, wo sie den Kurs sehen. Entweder fällt er dann in die Bookbuilding-Spanne oder aber er ist drunter oder er ist drüber bei größerer Nachfrage. Das heißt, der Markt bestimmt im gewissen Rahmen die sogenannte Bewertung. Und da gibt es auch immer dieses sogenannte Underpricing, damit halt die institutionellen Anleger überhaupt ein Interesse haben, mit ihren Informationen den Preis zu bestimmen. Denn in der Sekunde, wo es kein Underpricing gibt, ist immer die Frage, wo ist der Anreiz, beim Börsengang zu zeichnen? Und das ist sozusagen der finanztheoretische Erklärungsansatz, um zu sagen, es braucht immer ein bisschen Underpricing. Mhm. Dann gibt es ja in der Zwischenzeit die sogenannten Direct Listings, bekannt geworden jetzt nochmal durch Spotify oder auch durch Slack, wo halt letztendlich Angebot und Nachfrage über Algorithmen gematcht werden, um so einen effizienten Preis zu finden. Google ist damals im Auktionsverfahren an die Börse gegangen. Aber auf jeden Fall gibt es immer, wird der Preis festgelegt, ein bisschen auf Angebot- und Nachfragebasis. Der Markt reguliert das. Jetzt im Fall von Gripe und Neufan wird einfach mal festgelegt, 45 Millionen Euro Pre-Money.
Man muss sagen, ganz kurz, der Unternehmenswert vorher bei anderen Investoren, wo, glaube ich, ein Batteriebauer eingestiegen ist und wo vorher schon mal Porsche eingestiegen ist, lag, glaube ich, bei 12 Millionen. Ne? Also gar nicht so lange her.
Korrekt. Also es sind wundersame sozusagen Geldvermehrung. Und dann auch ganz lustig, ich glaube, Frank Thelen sprach in dem Video davon, dass ja auch Porsche da investiert sei. Mhm. Jetzt mal aus VC-Perspektive. Ja, immer wenn ich eine Firma gesehen habe, wo primär Corporates drin waren, ich aber wusste, dass die Firma auch mit VCs gesprochen hat, dann war mir immer klar, ja, die VCs haben alle Nein gesagt und irgendwann hatte die Firma einen dummen Corporate gefunden. So ist das dann in der frühen Phase, weil jeder Gründer, der weiß, was er tut, nimmt kein Geld von Corporates in der frühen Phase, da das A, viel zu lange dauert, bis man Geld bekommt. B, man weiß nie, wie lange es den Corporate VC noch gibt. C, man weiß nie, was das Anreizsystem der handelnden Person ist. Ja, es ist immer viel besser, Geld von einem General Partner, von einem VC vorzunehmen, wo man halt weiß, den gibt es auch schon ein bisschen und den wird es auch noch die nächsten 10 Jahre geben.
So. Wenn wir mal ganz kurz zusammenfassen, das heißt also Neufund gegründet, ein Stück weit Probleme gehabt mit Listing von Partnern, dann das Problem gehabt, dass der eigene ETO von der BaFin ein Stück weit kassiert worden ist, dann lange Zeit irgendwie eher still gewesen, dann versucht das ganze Thema auf den Kleinanleger wieder zurückzubekommen, indem man das nach Liechtenstein verlegt hat, jetzt Liechtenstein sozusagen wieder neu gestartet. Startet, auch wieder adressierend, obwohl vorher die BaFin schon mal beim eigenen ETO gesagt hat, Kleinanleger, also 500 Euro geht nicht, sondern du musst mindestens 10.000 machen, 100.000, Entschuldigung, wieder sozusagen zurück zum Kleinanleger, jetzt den ersten richtig auf der Plattform drauf, aber, und das ist, glaube ich, gerade das, was vor allen Dingen im Raum steht, in Deutschland beworben, das ist, glaube ich, gerade das, was ein Stück weit die Problematik ist, ne? Dass jetzt doch wieder Kleinanleger angeworben werden im deutschen Markt. So sieht es jedenfalls aus. So kann man es, glaube ich, irgendwie auch verstehen. Und das ist wahrscheinlich gerade so die große Herausforderung. Ne? Und wenn man sich anguckt, ich weiß nicht, ob du geguckt hast, ich glaube, die wollten sammeln jetzt mit Grape, ich glaube, 5 Millionen knapp. Ne? Ja. Und ich glaube, nach 12 Tagen waren mittlerweile 1,3 Millionen.
Sozusagen. Ja, vor allem, es waren relativ schnell dieser sogenannte Softcap erreicht, was für mich so ein bisschen so aussieht wie, da hatte man vorher geguckt, dass man genügend Nachfrage hat, um den Softcap zu erreichen. Denn letztendlich kann sich Neufund nicht erlauben, dass das schief geht. Mhm. So. Aber seit der Softcap erreicht ist, steigt die Summe kaum mehr. Also anders ausgedrückt, die additiven Investments seit der Softcap erreicht ist, die sind vernachlässigbar. So. Was für mich dafür spricht, man hat vorher geguckt, erreicht man den Softcap und jetzt guckt man halt, ob man Investoren findet. Ja. Wie gesagt, meines Erachtens, allein aus Kleinanlegerschutz, wie kommt die Bewertung zustande? Die Kleinanleger glauben, dass danach eine Handelbarkeit der Anteile da ist. Keine Ahnung. Ja. Wenn man 1,4 Millionen Euro aufnimmt, ist mir ein Rätsel, woher da die Liquidität für die Handelbarkeit der Anteile kommen soll. Ja. Wo ist im Endeffekt sozusagen die Reporting-Verpflichtungen, damit man zukünftig als Anleger beurteilen kann, wie erfolgreich das ist. Man muss als Anleger auch ganz klar sagen, ich kenne keinen VC in Deutschland, der in de facto öffentliche Firmen investiert. Das heißt, wenn ich sehr früh so Mini-IPO mache, ob jetzt auf Neufund oder woanders, nehme ich mir ja auch weitere Finanzierungsmöglichkeiten. Denn Investoren, die halt nur in private Firmen investieren dürfen oder nur wollen, das also im Endeffekt im Fall von dürfen, mit ihren sogenannten Limited Partners sozusagen so rechtlich festgelegt haben. Ich nehme mich da aus dem Markt raus. Also das ist halt, es gibt überhaupt keine Vorteile, außer sozusagen man ist als Firma, ja, man steht da in der Ecke. Ist vielleicht noch der einzige Punkt, wo ich sagen würde, wenn man jetzt irgendwie sagt, man macht das Ganze irgendwie als Firma sehr geschickt als PR-Vehikel, indem man das irgendwie immer noch seinen Nutzern erlaubt, mehr Anteile zu zeichnen und dann halt irgendwie konkret da was daneben tut. Aber dann ist natürlich die Handelbarkeit und das Reporting ist dafür halt ein Riesenproblem. So, das heißt, die gesamthafte Lösung von Neufund, finde ich, es macht für mich keinen Sinn. Die differenzierenden Punkte sind entweder nicht differenzierend oder sie sind falsch ausgearbeitet. Und naja, ich habe das ja im Sommer letzten Jahres, habe ich mich da ja weit aus dem Fenster gelehnt. Anderthalb Jahre später, würde ich sagen, sehen meine Vorhersagen eigentlich ganz gut aus. Aber unabhängig davon, ob es nun Crowd Investing oder Crowd Lending ist, wir brauchen in Deutschland Kleinanlegerschutz. Ja, und das ist jetzt nicht nur für Neufund oder Bergfürst oder Mittelstandsanleihen, das gilt auch für diese ganzen ICOs, die wir hatten. Das ist ja, da haben wir hier vielleicht einen Krypto-Experten sozusagen mit dem Podcast, aber was dieser wahrscheinlich einer der besten Investoren der Welt, der Partner in Nordamerika von Index gesagt hat. Letztendlich hat er gesagt, ja, Krypto, Blockchain, hat der gesagt, solange sich daraus kein einzigartiger Kundenvorteil ableiten kann, sehe Index keinen Grund, in so etwas zu investieren. Und das ist ja bis zum heutigen Tage für mich die Frage, wo ist jetzt eigentlich der Kundenvorteil? Ja, wo ist es das, wo wirklich die Blockchain-Technologie dazu führt, dass da A, ein Kundenvorteil entsteht und B, aus Anlegerperspektive extrem viel Firmenwert geschaffen wird? Ja, denn sicherlich kann die Blockchain manche Prozesse effizienter machen, aber dann ist man halt letztendlich, hilft man halt, Prozesse effizienter zu machen. Das ist, kann man vielleicht manche IT-Firmen mit aufbauen, aber meistens entsteht der Firmenwert, großer Firmenwert dazu, dass man Kundenzugänge kontrolliert. Ja. Im Consumer-Bereich reden wir immer über GAFA, die halt Amazon, Apple, Facebook und Google, die Top of the Funnel sind. Im Enterprise-Segment reden wir über Leute, die halt direkt an die Kunden Software verkaufen, die schwer austauschbar ist, weil ist irgendwie, muss man die halbe Firma neu trainieren oder hat man sehr hohe IT-Wechselkosten.
Also SAP, und Salesforce und dergleichen, ne?
Korrekt, ja. Gibt es ja, glaube ich, auch nochmal im kleineren. Mhm. Und dadurch hat man halt geringe Churnraten. Ja, das Ganze dann als Subskription, hohe Vorhersagbarkeit. Aber mir hat bisher noch keiner erklären können, warum das jetzt bei Krypto, warum das bei Krypto und Blockchain der Fall sein soll. Und auch da habe ich ja, glaube ich, schon in der Öffentlichkeit vor 2 Jahren gesagt, da bin ich mehr als skeptisch. Und ja, also daher glaube ich, dass dieser Kleinanlegerschutz, der meines Erachtens auch im Falle von Neufund greifen sollte, der sollte auch natürlich greifen bei diesen ganzen ICOs und so weiter.
Bist du überrascht, Sven, dass nicht mehr, ich sag mal, Bitcoin-basierende Modelle auf das Produkt draufgegangen sind, also auf Neufund draufgegangen sind, weil da sieht man ja gar nichts. Ne? Also wir haben jetzt über ein paar gesprochen, Brille 24 und sowas, die da möglicherweise mal draufgehen wollten. Jetzt ist es ein Fahrrad, aber es gab ja eine ganze Menge auch an Modellen, die eigentlich dann auch sehr nah an dem Vorteil, also dem Bitcoin und Entschuldigung, an dem Blockchain Vorteil dran sein sollten. Bist du überrascht darüber, dass da keiner drauf ist?
Naja, ich glaube, es ehrlich gesagt, die es können, können es auch ohne Neufund.
Mhm. Also sprich im Endeffekt. Die machen ihren eigenen ICO.
Korrekt. Also ich glaube halt einfach unter uns, dass, also wenn du bist jetzt irgendwie Krypto, ich würde jetzt bloß ehrlich sagen, du würdest wahrscheinlich sagen Unternehmer, ich würde wahrscheinlich sagen Grauzonenanbieter. dann guckst du dir halt an und denkst irgendwie, okay, die neuen Kollegen haben mit ihre gesamte Plattform hat irgendwie so ein, also aus der neuen Perspektive, dieser Zweitperspektive, hat so eine Market Cap von 3 Millionen. Ja, das strahlt dann für dich sozusagen als Crypto King, ja, wahrscheinlich nicht genügend Signaling aus, damit du sagst, ja, mein ETO, ICO, den mache ich jetzt über Neufund, sondern dann denkst du dir halt, naja, Jungs, ja, nach dem Motto, wenn euer eigenes Essen nicht genießbar ist, ja, dann will ich es auch nicht haben, ja. Also ich glaube, das ist da die Problematik.
Okay. Der Vergleich habe ich verstanden.
Fast schon ein extra Podcast, das Thema.
Ich habe das Gefühl, wir haben relativ gut, glaube ich, irgendwie aufarbeiten können, was gerade die Herausforderung ist und was da gerade passiert. Ne? Ich habe es vorhin schon mal versucht, kurz zusammenzufassen. Also da passiert gerade etwas, dass da etwas beworben wird. Jedenfalls scheint es wie beworben zu sein, was eigentlich so von der BaFin nicht gewünscht, nicht gewollt und eigentlich auch schon mal unterbunden war. Und das ist, glaube ich, gerade die große Herausforderung, die wir da sehen. Ich bin überrascht, ehrlich gesagt, dass momentan keiner dazu was sagt. Also ich bin jetzt froh, dass wir immer was dazu sagen. Mal gucken, wie das im Markt ankommt.
Ob's, ja, ich glaube, wenn man sich
geschwiegen wird oder ob das wieder nochmal jemand war.
Ich glaube, wenn man sich kritisch zu Neufund äußert, dann wird versucht, sozusagen, dann versuchen Leute, diese kritischen Äußerungen zu unterbinden. Entweder mit direktem oder indirektem Druck. Und man muss ja auch sagen, dass halt generell viele Medien mit Frank Thelen letztendlich ich würde nicht sagen, ein gutes Geschäft machen, aber er liefert halt Content und viele Medien finden natürlich dann auch die Interviews mit Frank Thelen oder die Berichterstattungen halt sehr vorteilhaft. Und in dem Zusammenhang, ja, wenn man die Kombination sieht, auf der einen Seite Druck, auf der anderen Seite Zucker. Für das meine
Zuckerbrot Sache, dazu, und Peitsche, wie man so schön sagt. Ja,
ja, Zuckerbrot und Peitsche. Mag das ein Erklärungsansatz sein. Mai ist ja letztendlich, gab ja auch mal einen Neufund-Podcast, wo ich mich jetzt mit einem Wort zu sehr aus dem Fenster gelehnt habe. Ich glaube, der Rest war valide, aber der ist dann ja auch letztendlich, gab es da auch Druck. Jetzt sicherlich ist jetzt mein DS-Podcast, mein Russland-Podcast, ist halt auch nicht nur auf Gegenliebe gestoßen. Mhm. Wie gesagt, ich habe jetzt das Glück, dass ich zum einen nicht auf die nächste Homestory von Frank Thelen angewiesen bin. Und zum anderen bin ich sicherlich jemand, der, weil es irgendwie Maschinensucher läuft, sicherlich gut und auch ein, zwei andere Themen von mir sind gut gelaufen, dann kann ich es mir auch leisten zu sagen, ja, ich gönne mir mal einen guten Anwalt, damit halt im Endeffekt meine Inhalte auch online bleiben.
Ja. Naja, also ich finde es ja einfach auch für uns, ja, also für einen Podcast, der sich halt auch mit solchen Themen beschäftigt, einfach super wichtig, dass man einfach auch mal kritisch auf bestimmte Themen gucken kann und gucken darf und einfach viele, viele Dinge einfach auch mal erklärt aus verschiedenen Perspektiven. Ja, und dafür sind wir halt irgendwie immer gut. Und wir sind dann irgendwie auch immer diejenigen gewesen, die halt auch verschiedene Perspektiven auf Sachen draufgeworfen haben. Und wenn andere eine andere Perspektive darauf haben, werden wir auch mit denen über das Thema sprechen. Also gar keine Frage. Aber insofern danke ich dir jedenfalls sehr für deine offenen Worte und bin mal gespannt, ob das möglicherweise auch vielleicht zu einer kleinen Diskussion auch in der Szene führt. Also wir haben ja durchaus immer wieder auch mal Diskussionen in dieser Fintech-Szene und mal gucken. Also danke dir jedenfalls. Also wenn du noch was hast, gerne jetzt in die Runde. Aber ansonsten glaube ich, hatten uns mal so verabredet, ja. 40 Minuten sind ein bisschen darüber hinaus. Ja. aber daran merkst du halt auch, dass wir halt irgendwie auch das verstehen wollen, deine Punkte auch verstehen wollen und ich hoffe, dass wir dich jetzt irgendwie nicht zu lange von Familie und Frau und sowas irgendwie weggehalten haben.
Alles gut, es ist ausreichend spät terminiert gewesen, der Podcast, also für die Hörer, ich glaube, der Kalender von euch beiden relativ voll, meiner auch und dann haben wir uns sozusagen dann die einzige Überschneidung spät am Sonntagabend. Ja. Der Podcast soll jetzt, glaube ich, am Freitag erscheinen, das heißt, wenn ihr es hört, ein paar Tage vergangen seit der Aufzeichnung, aber hier nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, zum einen. Gerne. Zum anderen vielen Dank, dass ihr mir zugesagt habt, dass der Podcast nicht offline genommen wird, das war mir auch wichtig.
Absolut.
Dementsprechend freue ich mich, wenn der Freitag live geht und hier nochmal Werbung in einer Sache an alle Hörer von des Payment and Banking Podcasts, wenn euch das gefällt, was ich gesagt habe, einfach mal googeln, Sven Schmidt, Alexander Hüsing, DS-Podcast, könnt ihr über Soundcloud hören, über iTunes oder auch über Spotify.
Wir werden ihn verlinken, also wir werden in den Shownotes darauf verlinken, weil, wie gesagt, kann ich ihn auch sehr empfehlen. Natürlich ein Stück weit breiter als das, was wir bei Payment und Banking machen, aber gleichzeitig halt auch immer sehr kurzweilig mit euch beiden. Einfach auch so ein bisschen auf der einen Seite Gossip, auf der anderen Seite super gute Analysen von euch beiden zu hören, zu Unternehmen, sowohl Early Stage als auch irgendwie in Later Staging Dingen. Und ich glaube, wer mindestens 5 bis 10 Mal euch dann gehört hat, versteht auch die meisten Vokabeln. Am Anfang vielleicht dem einen oder anderen manchmal so ein ein paar Vokabeln, ja, über die man manchmal noch ein bisschen stolpert, aber ich mag das auch sehr gerne hören und ich glaube, ihr habt jetzt mittlerweile auch wahrscheinlich so knapp die 100 Folgen, noch nicht ganz, aber wahrscheinlich...
Nee, wir sind irgendwie so bei knapp 60 Folgen,
okay.
Und haben so gute 8000 Hörer pro Folge in der Zwischenzeit. Wenn man jetzt online guckt, sieht man immer nur die Soundcloud-Hörer, aber dazu kommt auch Spotify und iTunes. Aber klar, ist natürlich letztendlich... ist das schon so ein bisschen so ein Nischen-Podcast. Ihr seid ja auch im Endeffekt spitze aufgestellt.
Total.
Das Gleiche gilt auch für den DS Insider-Podcast. Da reden wir über VC-Finanzierungen, Bewertungen, ja, Geschäftsmodelle, Konkurrenzfirmen, verteidigbare, unfaire Wettbewerbsvorteile. Und das halt meistens sozusagen schon Modelle, die der Alexander und ich verstehen. Das heißt, jetzt vielleicht nicht immer so die tiefsten Fintech-Modelle und vielleicht auch nicht immer die tiefsten Enterprise-Modelle, weil es jetzt auch nicht so mein, nicht so der Fachbereich ist. Und im OMR-Podcast, wo ich Stammgast bin, da sind die Themen dann meistens so ein bisschen breiter und der Philipp Westermeier passt auch immer auf, dass sozusagen ich jetzt nicht so viele sozusagen Anglizismen um mich werfe, damit halt auch sozusagen die Breite des Podcasts, die auch dann teilweise irgendwie ist ja auch Dieter Bohlen, ja, und dann komme ich zu solchen Themen, das ist natürlich dann auch teilweise die...
AKK war schon da und Matthias Döpfner, also da waren spricht dich...
korrekt. Ja, das muss man wiederum sagen, das ist vielleicht jetzt für die Hörer, der Philipp Westermeier und der Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer, machen im Jahr, glaube ich, dreimal einen Podcast, wo sie zu Axel Springer Gäste für einen Abend einladen. Das ist ein Podcast, der wird moderiert von Herrn Westermeier und von Herrn Döpfner und hat, glaube ich, 4-5 Gäste. Und das wiederum ist nochmal letztendlich eine Sonderausgabe des OMR-Podcasts.
Da waren letztes Mal auch unsere, wir sind ja bei Payment und Banking 6 Leute, ja, und Miriam ist ja auch eine von Payment und Banking. Miriam Wohlfahrt war letztes Mal auch dort. Also
die war Gast in der Runde. Korrekt, das war dieser Unicorn-Podcast. Ja. Ansonsten der OMR-Podcast ist meistens Philipp Westermeier empfängt einen Gast. Das ist der Standard und wie gesagt so 7-8 Mal im Jahr bin ich da als Stammgast da mit dann Themen, die entweder ja breiteren Massenmarktinteresse finden oder halt auch, wo ich dann letztendlich so einen Ritt durch die Themen habe und versuche, das dann auch plakativ zum Ausdruck zu bringen, wie jetzt beim Ruhr Summit, wo ich sicherlich auch manche Themen mir sehr am Herzen lagen und ich glaube, du hast es ja getwittert, wo ich jetzt vielleicht für den Ersthörer durchaus sozusagen meine Sorge um meine Gesundheit haben kann.
ich glaube, du hast dich aber hoffentlich nachher auch gut mit dem Kollegen von Home24 noch
auf. Ja, man muss ja also sagen, der Marc Appelhoff von Home24, für die Hörer, die es nicht einordnen können, wo ich inhaltlich zum Börsengang eine andere Auffassung habe als der Marc, muss ich sagen, der Marc Appelhoff, auch wenn wir, wie gesagt, zum Home24 nicht in allen Themen einig sind, ist sehr souverän und extrem umgänglich und kannte ihn auch schon vor Home24 und kann nur sagen, dass das wahrscheinlich, ich glaube, Marc Appelhoff ist glücklich verheiratet, meine Schwester auch, aber ich sage immer so ein bisschen überspitzt, ich hätte jetzt kein Problem, Marc Appelhoff mit meiner Schwester zu verheiraten. ich sage jetzt mal anders ausgedrückt, Frank Thiel würde ich jetzt mit meiner Schwester nicht verheiraten wollen.
So, das war ein Schlusswort. Ich danke euch sehr für diese sehr kurzweiligen 1,5 Stunden. Du bist herzlich eingeladen, Sven, irgendwie auch jederzeit, habe ich dir ja schon gesagt, auf unsere Konferenz, wenn du mal Lust und Zeit hast, schick dir nochmal die Termine und ob auf Bühne oder im Publikum, aber selbst wenn du im Publikum bist, wirst du wahrscheinlich irgendwie auch deine Airtime haben, könnte ich mir gut vorstellen. Selbst bei solchen Themen, wo du sagst, du bist kein Experte, kann ich mir dann doch gut vorstellen, dass du dich aus einer Meinung hast.
Ja, schon mal vielen Dank und ich hoffe, dass hier für eure Hörer, ich heute Abend sozusagen, habe ich versucht, mich zu mäßigen, weil das ja schon, für mich ist Kleinanlegerschutz ein wichtiges Thema und die Thematik Crowdfunding, Crowdlending, Crowdinvesting ist jetzt auch, glaube ich, erfordert schon eine strukturierte Auseinandersetzung und wenn es die Hörer hoffentlich hat es gefallen. Also auf jeden Fall, ich sage ja beim DS-Podcast immer allen Hörern einen guten Wochenstart, weil wir immer Montag aufnehmen und Montag veröffentlichen. In dem Fall, ja, Freitag kommt die Veröffentlichung. Ich wünsche allen Hörern ein gutes Wochenende.
Dir auch nochmal und gute Nacht euch. Danke.
Vielen Dank. Danke euch.
Euch auch. Tschüss. Ciao. Ciao. Bye.